Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir schon bei der Partei sind. Rechtsruck, Klimakrise, lange Schlangen bei der Tafel, die Notwendigkeit einer starken gesellschaftlichen Linken könnte nicht größer sein, die halt die vielfachen Krisen des Kapitalismus gerade hervorbringt. Doch die Bewegungslinke scheint nach der Pandemie ein wenig aus der Puste und auch ein wenig strategielos zu sein. Die letzten Massendemonstrationen oder Großdemonstrationen gegen die AfD haben mir zumindest noch mal ein bisschen Hoffnung gegeben. Doch gleichzeitig zu diesem, in Anlehnung an Gerhard Schröder Aufstand der Anständigen, wurde gerade gestern von der Ampelregierung mit der CDU im Europäischen Parlament das Abschottungsregime Fortress Europe, Hashtag GEAS, durchgesetzt, damit faktisch das individuelle Grundrecht auf Asyl in der EU abgeschafft. Gleichzeitig sehen wir weitere rassistische Drangsalierungen wie die Bezahlkarte, die, glaube ich, heute im Bundestag, glaube ich, auch durchgegangen ist. Also, was tun? Personen aus verschiedenen sozialen Bewegungen haben sich unter dem Motto Eine Linke für alle, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, 4 Monate her oder so, oder länger, zusammengeschlossen und sehen in dem Versuch oder plädieren dafür, in die Partei Die Linke einzutreten, um hier eine Erneuerung der Partei zu ermöglichen und damit ein Möglichkeitsfenster für einen, wie unsere Veranstaltung heute auch heißt, Turn Left. Ja, wir wollen mit euch diskutieren, was kann eine parlamentarische Linke eigentlich verändern? Brauchen wir eine sogenannte sozialistische Gerechtigkeitspartei? Wo bestehen vielleicht Risiken im Verlassen auf eine parlamentarische Strategie? Oder alternativ, was könnten wir als radikale Linke, wo ich mich jetzt eher verorte, der kapitalistischen Gesamtscheiße gerade wirklich entgegensetzen? Ja, eingeladen zur Diskussion haben wir Lea Reisner, du kannst ja auch gleich noch ein paar Worte hier zu euch sagen, Antifaschistin, Krankenschwester, Seenotretterin, viele Jahre auf dem Mittelmeer gewesen. Sie tritt bei den Europawahlen für die Partei Die Linke an. In einem Interview mit der Zeitung Neues Deutschland sagte Lea, es braucht jetzt einfach eine starke linke Partei. Klar, Anarchie ist meine Utopie. Wenn ich die Augen zumache und mir eine perfekte Gesellschaft vorstelle, dann leben wir da alle gleichberechtigt zusammen, ohne dass Menschen übereinander herrschen. Aber aktuell sind wir sehr, sehr weit weg von dieser Utopie und in unserer Realität spielt der Parlamentarismus eben eine Rolle. Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem ganz, ganz dringend etwas passieren muss. Der massive Rechtsruck in Europa macht mir Angst. Mir auch. Daneben sitzt Robert Schlosser, über viele Jahre Arbeiter, technischer Angestellter in verschiedenen Industriebetrieben, Unterstützer der Gruppe oppositioneller Gewerkschafter bei Opel. Ich glaube, die älteren Genossen von euch sagt das auf jeden Fall was. Ja, kannst ja gleich vielleicht nochmal zwei Sätze, was die GOG war, zu sagen. Er ist Autor in der Zeitschrift Sozialistische Betriebszeitung Express und vor allem jetzt in letzter Zeit bei dem rätekommunistischen Blog Kommunaut und veröffentlicht da. Ja, Robert wird sich eher kritisch mit der Partei oder mit der Idee, dass man in die Partei Die Linke eintritt, auseinandersetzen und wird ja seinen Sinn, Unsinn von Partei, von Parlamentsarbeit und sich auch mit den programmatischen Grundlagen von der Partei Die Linke mal auseinandersetzen. Und zu meiner Linken, Verena, Aktivistin, organisiert in der interventionistischen Linken, befasst sich mit postmigrantischer Gesellschaft und Politik. Die interventionistische Linke schrieb, ich weiß nicht, wie lange es her ist, vor ein paar Jahren in einem Zwischenstandspapier?
13 Jahre.
13 Jahre, oh Gott. Da waren vielleicht einige hier im Raum noch gar nicht in der linken Bewegung aktiv. Okay, aber es gibt so ein Zwischenstandspapier, was, sagen wir mal, sowas wie die Art programmatische Erklärung der IL ist. Daraus nur jetzt ein ganz kurzer Auszug wollte ich euch kurz vorlesen, damit man, wie das mal die IL so formuliert hat, die IL betreibt eine Politik der strategischen Bündnisorientierung. Da das Konzept der einen Partei oder Organisation, in der sich alle Revolutionärinnen sammeln, endgültig in die politische Mottenkiste gehört, gehen wir dauerhaft von einer Vielfalt linker Strömungen, Gruppen und Organisationen aus. Dass diese sich nicht gegenseitig bekämpfen und die Existenzberechtigung absprechen sollten, liegt auf der Hand. Wir gehen davon aus, dass nur gesellschaftliche Blöcke, also strategische Bündnisse,
zu denen revolutionäre und moderate Linke gehören, in der Lage sein werden, Kräfteverhältnisse zu verschieben und die Basis dafür schaffen, erfolgreich Machtfragen stellen zu können. Ja, Verena wird sich auch mit der Frage, welche Bedeutung hat das eigentlich, ja, eine mögliche Erneuerung der Partei Die Linke, vor allem aus der Perspektive für antirassistische Kämpfe nochmal auseinandersetzen. Soweit der Vorgeschmack. Ein für diejenigen, die jetzt nicht alle der drei Kanten, so ein grober erster Einblick, wo die Reise hingeht. Und damit würde ich auch das Wort an dich, Lea, übergeben.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da ganz besonders drüber gefreut, weil ich selber noch in einem Auseinandersetzungsprozess mit der Position, in der ich jetzt bin, mich befinde. Ich bin politisch aktiv seit vielen, vielen, vielen Jahren und bisher wirklich eher in der außerparlamentarischen Opposition aktiv gewesen. Das geht vom Hambacher Forst über Recherchearbeit zu Rechtsextremismus, zu eben Seenotrettung an die letzten Jahre. Ich bin selber Krankenschwester, das heißt, ich habe natürlich auch einen Gewerkschaftshintergrund. Und diese Entscheidung jetzt für eine Partei zu kandidieren, also ich bin länger schon Parteimitglied, aber war nie aktiv, kam tatsächlich aus so einem Gefühl heraus von, fuck, was passiert, wenn wir jetzt im nächsten Europaparlament nur noch zwei oder gar keine Abgeordneten mehr von links haben und diesem Gefühl von, diese Partei braucht ganz dringend eine Erneuerung, Wagenknecht ist raus, es gibt jetzt diese Möglichkeit. Also werde ich das jetzt einfach mal probieren und am Ende bin ich dann jetzt auf dieser Liste gelandet und jetzt Europakandidatin. Das ist aber für mich noch nicht, also ich fühle mich mit der Position Politikerin noch lange nicht wohl und vielleicht werde ich das nie tun und vielleicht ist genau das auch wichtig, dass ich dass für mich das Label Aktivistin für mich mir für mich selber viel, viel besser gefällt. Ich finde das, was die IL dazu schreibt, total wichtig, weil ich glaube, es sollte sich nicht ausschließen, in der Partei aktiv zu sein und gleichzeitig eben auch die gesellschaftliche Linke voranzutreiben. Eher im Gegenteil. Ich glaube, ich halte es auch für falsch. Also ich würde es tatsächlich für falsch halten, wenn jetzt alle linksorientierten Menschen Parteimitglieder werden und sich nur noch in der Partei organisieren würden und wir außerparlamentarische Arbeit vernachlässigen würden. Weil heute wurde im Bundestag das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Finally, das ist immer noch nicht perfekt, aber es ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und hier kann man, finde ich, sehr, sehr gut sehen, dass eben außerparlamentarische Opposition mit sehr, sehr vielen Verbänden, mit sehr, sehr viel Aktivismus auf den Straßen und einer sehr lauten öffentlichen Debatte über dieses Thema Geschlechtsidentität eben jetzt tatsächlich dazu geführt haben, dass selbst eine Regierung mit einer FDP da drin dieses Gesetz mit umgesetzt hat. Das heißt, ich glaube, dieses Zusammenspiel zwischen außerparlamentarischer Bewegung und Parteien oder Parlamentarismus wird das Einzige sein, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass wir gar keine linke Partei mehr in Deutschland haben, das sein, was uns im Zweifelsfall rettet. Das wird jetzt irgendwie einmal versuchen zusammenzureißen und auch diese Skepsis, die ich auch sehr, 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 sehr lange gegenüber Parteiarbeit, gegenüber PolitikerInnen irgendwie hatte und die ich auch wirklich erst verloren habe mit meiner Art Arbeit in der Seenotrettung, also zumindest in dem Maße, in dem ich sie früher hatte, dass wir das versuchen, so ein bisschen mehr herzustellen, dass wir versuchen, so ein bisschen mehr Vertrauen, vielleicht nicht zu einer Partei an sich, aber zumindest vielleicht zu einzelnen PolitikerInnen aus dieser Partei zu haben und da eben auch strategische Bündnisse eben einzugehen und zu sagen, okay, das sind die Anliegen, die uns wichtig sind, wen haben wir als Verbündete dazu, in welchen Parteien und dann eben diese Bündnisse auch einzugehen und gemeinsam bestimmte Vorhaben voranzutreiben. Und dafür müssen wir eben starke Bündnisse gründen auf allen möglichen Ebenen, also eben nicht nur in der Partei, sondern auch außerhalb dessen. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir, wenn wir über Migration reden, viel, viel mehr Bündnisse noch hätten, die es auch schaffen. Und das ist nicht der Fehler der Bündnisse, das ist der Fehler von zum Beispiel auch Medien. Wie werden diese Themen aufgegriffen, wie werden die debattiert, wer setzt da den Ton, wer gibt die Narrative vor? Also es ist jetzt nicht so, dass der Mangel an Bündnissen, aber die Stärke dieser Bündnisse ist was, wo ich glaube, dass wir da einfach mehr noch von brauchen und dass wir da auch einfach versuchen müssen, konsequenter unsere eigenen Geschichten auch zu erzählen und eben nicht immer nur reaktiv auf die rechten Narrative gerade in diesem Bereich einzugehen, sondern eben auch unsere eigenen Geschichten zu erzählen und unsere eigenen Geschichten zu entwickeln, wie wir uns eigentlich eine Asyl- und Migrationspolitik vorstellen würden, die unseren Vorstellungen entspricht und da viel selbstbewusster und lauter diese Positionen auch nach außen zu tragen, weil das ist so, wie es jetzt ist, nicht weitergeht. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle einig und trotzdem rutschen wir aber immer weiter in diese Richtung. Also jetzt haben wir diese scheiß Bezahlkarte und wer weiß, was als nächstes kommt. Es macht mir Angst. Also wirklich richtig dolle Angst. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass jetzt mit der Kandidatur, für die ich mich jetzt entschieden habe, ich einfach auch die Möglichkeit bekomme, in diesem Wahlkampf an bestimmten Stellen zu reden, zu denen ich als Aktivistin nicht eingeladen werde. Also wenn im Fernsehen zum Beispiel, ich werde nicht zu der Wahlarena eingeladen, ohne eine Kandidatur zu haben. Und es gibt in dieser Partei gerade nicht besonders viele, also vor allen Dingen nicht auf dieser Europaliste, die mit Expertise und vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen an bestimmten Positionen über das Thema Migration und Flucht reden können. Und deswegen bin ich sehr froh, jetzt gerade in dieser Position zu sein, weil ich einfach Sorge davor habe, wohin wir rutschen, wenn wir dem jetzt nicht einen Riegel vorschieben. Und ich glaube, wofür ich am Ende des Tages werbe, ist wirklich einfach zu versuchen, diese Skepsis, die an vielen Stellen super berechtigt ist, also wie gesagt, ich teile die auch an ganz vielen Stellen, gegenüber Parteien oder eben einzelnen PolitikerInnen, vielleicht mal versuchen, so ein bisschen abzulegen und zu gucken, vielleicht kann man doch ins Gespräch kommen und vielleicht kommt am Ende doch was Gutes bei raus. Das waren jetzt wahrscheinlich noch keine 15 Minuten, aber ich glaube, ich finde die Debatte eh viel spannender als Monolog, deswegen also, würde ich weitergehen.
Dann. Robert.
Ja, zu meiner Person vielleicht erst nochmal. Ich bin also seit 1969 als Kommunist aktiv, sage ich mal, im Anfang sehr viel auch praktisch. Wir waren damals, ich gehörte zu denen, die in den K-Gruppen aktiv waren, aber wir hatten einen lokalen Zirkel, eine lokale Organisation, die Kommunistische Gruppe Bochum-Essen, die ungefähr 10 Jahre lang bestanden hat und sich bemüht hat, das Sektierertum zu vermeiden. Wir hatten eine sehr starke feministische Fraktion in unserer Gruppe. Wir haben sehr intensiv die GOG unterstützt, ohne Führungsanspruch, haben uns da immer gegen verwahrt, wenn die Parteien da aufgelaufen sind und so weiter. Später, nach Auflösung, habe ich mich immer stärker mit Theorie beschäftigt und mich in theoretische Auseinandersetzungen eingemischt, habe eine eigene Homepage und habe vor allen Dingen auch zur Kritik der politischen Ökonomie gearbeitet. Also mein beruflich, also ich habe 1970 angefangen bei den Stahlwerken Bochum, bin da wegen Streikagitation rausgeflogen, habe dann bei Opel Bochum angefangen, habe da 1,5 Jahre ungefähr gearbeitet. Hab dann studiert, hab Studium abgebrochen, war dann in so einer Klitsche, die Zulieferer für den Bergbau war. Danach kurz als Sozialwissenschaftler gearbeitet, durch Zufall sozusagen, arbeitslos, dann umgeschult zum Maschinenschlosser. Dann bin ich als Maschinenschlosser in einer Gesenkschmiede und Planschenfabrik in Bochum habe ich gearbeitet. Dann 2 Jahre arbeitslos. Dann Vakuumverpackungsmaschinen gebaut in so einer mittelständischen Firma. Es wird immer so lang. Dann habe ich eine Weiterbildung nachher nochmal gemacht zum technischen Redakteur. Habe gearbeitet in einer Fabrik, die Stanzen für Faltschachtelherstellung gemacht hat. Und die letzten 16 Jahre war ich in einem Unternehmen, gehörte zum Weltkonzern, war aber selbst nur so mittelständischer Größe, Anlagenbauunternehmen, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie. Die meisten Betriebe, in denen ich gearbeitet habe, da herrschten sogenannte ungeschützte Arbeitsverhältnisse, waren nicht im Arbeitgeberverband. In 2 Betrieben ist es mir gelungen, auf Anforderungen von den Kollegen, die Initiative habe ich dann wesentlich getragen, Betriebsrat zu installieren gegen massiven Widerstand und den schroffen Auseinandersetzungen. Das wird zu meinem Hintergrund. Also ich werde jetzt versuchen, ein paar kritische Anmerkungen zu machen zu dem Aufruf und auch nochmal zu der Programmatik der linken Partei, inwieweit das eine antikapitalistische Partei ist. Welche Aussichten da bestehen. Ja, unter der Überschrift für eine Partei der Bewegung heißt es in dem Aufruf, ich zitiere, soziale und ökologische Bewegungen brauchen ein ökonomisches Zuhause für alle, die es ernst meinen mit dem Klimaschutz, dem Feminismus, dem Antirassismus sowie dem Kampf gegen Antisemitismus, für LGBTIQA+-Rechte und andere umwelt- und gesellschaftspolitisch fortschrittliche Anliegen, kann dieses Zuhause nur in einer antikapitalistischen Partei liegen. Zitat Ende. Dazu erstens, die alte Sozialdemokratie begann als Bewegungspartei mit sozialistischen Zielen. Die Grüne Partei begann als Bewegungspartei mit Zielen einer ökologischen Umgestaltung der industriell-kapitalistischen Produktionsweise. In Griechenland begann Syriza als Bewegungspartei mit teils sozialistischen Zielen und einem Programm der Verteidigung sozialer Reformen. In Spanien war es Podemos, begann als Bewegungspartei mit der Forderung nach wirklicher Demokratie. Um nur einige bekannte Beispiele zu bringen. Sie alle gerieten ins Räderwerk des Parlamentarismus der Bürgerlichen Republik, wuchsen in den Staat hinein und veränderten ihren Charakter. Es lässt sich schwer bestreiten, dass linkskommunistische und rätekommunistische Kritiken am Parlamentarismus des bürgerlichen Staates, seiner Fähigkeit zur Integration systemoppositioneller Kräfte, Recht behalten hat. Diese Kritiken bleiben auch dann empirisch bestätigt, wenn Linkskommunismus und Rätekommunismus selbst keine erfolgreichen Alternativen aufzeigen konnten. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass eine neue Partei der Bewegung, eine in diesem Sinn erneuerte Partei, die Linke, nicht das Schicksal der Sozialdemokratie, der Grünen etc. teilen würde. Auch die Grüne Partei hat, wenn man sich das anschaut, in ihren Anfängen mit imperativem Mandat, mit Rotation und so weiter, hat die sich versucht, gegen sozusagen abzugrenzen als oppositionelle Partei. Davon ist nichts geblieben. Alle diese Parteien haben den Weg in die Integration in den Staatsapparat beschritten. Die politischen Systemzwänge des Parlamentarismus erwiesen sich in der Vergangenheit immer stärker als die bekundeten Absichten zu radikaler Veränderung durch eine politische Partei. Wenn bekundete Systemopposition einer politischen Partei sich nicht auf eine breite, lebendige Bewegung stützt, die durch die objektiven Umstände selbst erzeugt und getragen wird, dann endet sie als staatstragende Partei in eben diesem Parlament. Der Zustand der zersplitterten sozialen Bewegung von heute, der Aufruf spricht selbst, also einerseits von Bewegung, aber dann von zersplitterten sozialen Bewegungen, das finde ich sehr viel angemessener, von denen im Aufruf die Rede ist, drückt seit Jahrzehnten sozusagen den recht stabilen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft in den Zentren des Kapitals aus. Ohne grundlegende Erschütterung des heutigen Gesellschaftszustandes, ohne spontane Widerstandsaktionen gegen ebenso allgemeine wie drastische Verschlechterung der Lebensumstände, die breite Teile der lohnabhängigen Bevölkerung erfassen, wird irgendeine politische Partei an dem Zustand der Bewegung nichts ändern können. Das ist meine Überzeugung. Die linke Partei selbst ist seit ihrer Gründung letztlich Ausdruck der allgemeinen linken Misere. Zweitens, beim Lesen des Aufrufs stellt sich für mich die Frage, wieso brauchen solche sozialen und ökologischen Bewegungen, wie wir sie heute haben, ein ökonomisches Zuhause und wieso ist die antikapitalistische Partei, die Linke, ein solches ökonomisches Zuhause? Mit dem ökonomischen Zuhause in einer antikapitalistischen Partei kann ja wohl nur die finanzielle Unterstützung durch diese Partei gemeint sein. Man spekuliert also offensichtlich auf Staatsknete, denn die in den Parlamenten vertretenen Parteien finanzieren ihre Aktivitäten in großem Umfang aus Staatsknete. Man könnte also, wenn man sich mal die Entwicklung der Frauenbewegung und die Frauenhäuser anschaut, könnte man sehen, wie problematisch das ist, wenn diese Sachen von Staatsknete abhängig sind. Tatsächlich brauchen soziale und ökologische Bewegungen vor allem massenhafte und letztlich mehrheitliche Unterstützung durch Menschen. Und die erreicht man nicht durch finanzielle Unterstützung des Staates. Daran mangelt es nämlich nicht nur der angeblich antikapitalistischen Partei der Linke, sondern auch vielen Initiativen und Organisationen, die für Kontinuität von sozialer und ökologischer Bewegung sorgen und auch absolut nötig sind. Die Ausstattung mit mehr Finanzmitteln löst diese Probleme nach meiner Meinung nicht. Eine Partei, die um Parlamentssitze kämpft, löst dieses Problem ebenfalls nicht. Unter der Überschrift "Für eine Partei der Straße" heißt es dann, ich zitiere wieder, der politische Diskurs hat sich seit der Jahrtausendwende zunehmend in den medialen und sozialmedialen Raum verschoben. In diesem Prozess hat die politische Auseinandersetzung mit anderen Haltungen und Lebensrealitäten durch Algorithmen, Bots und Elon Musk schwer gelitten. Doch linke Politik muss im realen Raum stattfinden, um wirkmächtig zu sein. Von der Straße in die Wohnblöcke, Unis, Kneipen und Dörfer. Wir sind bereit, die Linke und den demokratischen Sozialismus in allen Räumen der politischen Auseinandersetzung zu tragen. Der EU-Wahlkampf ist der Beginn, um der AfD und den Rechtskonservativen den Marktplatz streitig zu machen. Zitat Ende. Dazu wieder ein paar Anmerkungen. Erstens, wie ich schon sagte, ich bin schon etwas länger, etwa seit 50 Jahren, aktiv in der linken Bewegung. Der politische Diskurs in dieser Linken hat nach meiner Erfahrung schon sehr viel länger gelitten, auch ohne Internet und Social Media. Er hat über die Jahrzehnte gelitten unter theoretischem Dogmatismus, Realitätsferne, absurder Selbstüberschätzung, die immer wieder dazu führte, dass man die Machtfrage stellen wollte und unglaublichen und verrückten Führungsansprüchen. Darum hält der Zustand der politischen Zersplitterung des Sektenwesens auch schon sehr viel länger an. Ferner, über die Jahrzehnte wurde linke Politik schon in ihren diversen Varianten, die sie bis jetzt angenommen hat, von der Straße in die Wohnblöcke, Unis, Kneipen und Dörfer und früher sogar, man glaubt es heute kaum, in die Industriebetriebe getragen, mächtig zu werden. Daran wäre also nichts Neues. Gemessen an den Zielen, die breiten Massen für sozialistische, kommunistische, anarchistische Ziele, also Gesellschaft ohne Ausbeutung und Herrschaft, zu gewinnen, hielt sich die Macht der Wirkung in sehr engen Grenzen. Die Linke insgesamt hat sich seit dem Aufbruch Ende der 1960er Jahre und Anfang der 1970er Jahre immer wieder neu erfunden, mit neuen Schwerpunkten der Arbeit, neuen Schwerpunkten in der Kritik, neuen Theorien und neuen Organisationsansätzen. Durchgesetzt hat sich dabei innerhalb der linken Bewegung selbst und sonst keine der Richtungen und kein Organisationsansatz. Dies gilt auch für die Grüne Partei und die Partei Die Linke. Sehr viel auffälliger wurde aus meiner Sicht im Laufe der Jahrzehnte die zunehmende Ausdifferenzierung und Herausarbeitung immer schärferer Gegensätze in der Linken, wie sich das aktuell auch in den Kontroversen über den Krieg in der Ukraine oder im Gazastreifen ausdrückt. Zweitens, diejenigen, die jetzt in die linke Partei wollen, um darin ihr ökonomisches Zuhause zu finden und für den demokratischen Sozialismus streiten, sehen in dieser Partei eine antikapitalistische Partei. Ich kann dem nicht folgen. Das Programm dieser Partei ist jedenfalls nicht antikapitalistisch, sondern orientiert sich ganz auf einen sozialen Kapitalismus, einen erweiterten, ausgebauten Sozialstaat. Im Programm der Partei Die Linke wird weder das Privateigentum an Produktionsmitteln noch das damit verbundene System der Lohnarbeit grundsätzlich in Frage gestellt. Im Abschnitt über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts, den man anstrebt, heißt es zwar zunächst in Anlehnung an das Kommunistische Manifest, ich zitiere, eine entscheidende Frage gesellschaftlicher Veränderung ist und bleibt die Eigentumsfrage, Zitat Ende. Dann geht es weiter, Zitat, die Linke kämpft um die Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Wir wollen eine radikale Erneuerung der Demokratie, die sich auch auf wirtschaftliche Entscheidungen erstreckt und sämtliche Eigentumsformen emanzipatorischen, sozialen und ökologischen Maßstäben unterwirft. Zitat Ende. Von einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse bleibt in Wirklichkeit nichts übrig. Sämtliche heute bestehenden Eigentumsformen in der allgemeinen Warenproduktion bleiben erhalten. Im Programm heißt es daher weiter, ich zitiere wieder, in einer solidarischen Wirtschaftsordnung, wie die Linke sie anstrebt, haben verschiedene Eigentumsformen Platz. Staatliche, kommunale, gesellschaftliche, private und genossenschaftliche Formen des Eigentums. Zitat Ende. Alle diese Eigentumsformen haben wir aber heute schon. Da braucht es keine Veränderung. Was die Linke an Veränderung anstrebt, ist die Unterwerfung sämtlicher Eigentumsformen unter emanzipatorische, soziale und ökologische Maßstäbe. Aber wie vertragen sich speziell emanzipatorische Maßstäbe mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln? Im Paragraf 611a des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Arbeitsvertrag wird die Lohnarbeit sehr treffend wie folgt gekennzeichnet. Zitat: Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Zitat Ende. Laut § 106 der Gewerbeordnung liegt das Weisungsrecht beim Arbeitgeber. Marx sah in diesem Kommando über fremde Arbeitskraft die Grundlage moderner Ausbeutung und Herrschaft. Radikaler Antikapitalismus stellt diese Lohnarbeit in Frage, will das Weisungsrecht des Arbeitgebers beseitigen und damit zugleich die weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Dies kann nicht gelingen durch mehr Demokratie auf Basis der bestehenden Eigentumsverhältnisse, sondern nur durch Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln, das eben dieses Weisungsrecht des Arbeitgebers im Gepäck hat. Demokratisch werden die modernen Arbeitsverhältnisse nur, wenn Gemeineigentum an den gegenständlichen Mitteln zur Produktion und Reproduktion durch die damit Arbeitenden selbst verwaltet wird. Sofern Bewegung der Lohnarbeiterinnen im Laufe ihrer Geschichte Formen entwickelt hat, die auf selbstverwaltetes Gemeineigentum orientierten, waren das Kooperativfabriken oder verschiedene Arten von Genossenschaften. Woran es also aus meiner Sicht der heutigen Linken vor allem mangelt, das ist Übereinstimmung in solch grundlegenden Fragen der Gesellschaftskritik und Zielen sozialer Emanzipation. Nicht zuletzt in Abgrenzung zu staatssozialistischer Theorie und Praxis, wie sie auch in der linken Partei zu Hause ist. Im Abschnitt des Programms über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts steht auch, ich zitiere nochmal, demokratische Steuerung der Wirtschaftsentwicklung setzt voraus, die Finanzmärkte zu bändigen und auf ihre eigentliche dienende Funktion für die Realwirtschaft zurückzuführen. Zitat Ende. So etwas gilt dann den Mitgliedern der linken Partei nicht als absurde Utopie, sondern als sozialistische Realpolitik. Man muss aus meiner Sicht wirklich alles vergessen oder abgelegt haben, was verständige Ökonomiekritik über wahre Geld und Kapital, über die Verselbstständigung des Tauschwertes im Geld, über das moderne Kreditwesen und so weiter überzeugend dargelegt hat. Es wäre auch interessant zu wissen, wann die Finanzmärkte denn jemals diese eigentlich der Realwirtschaft dienende Funktion erfüllt hätten. Das haben sie nämlich nie. Im Aufruf zur Mitarbeit in der linken Partei heißt es auch, dass alte Begriffe und Analysen durch die gegenwärtige Entwicklung in der Welt zerbröseln. Aus meiner Sicht sind es aber gerade moderne Begriffe und Analysen, die beständig der Realität nicht gerecht werden. Weit verbreitet sind die Kritiken am Wachstumszwang und der Produktion für den Profit. Diese Kritik bleibt aber dann und immer häufiger moralisch und eröffnet keine Überwindungsperspektiven, wenn nicht deutlich herausgearbeitet und unterstrichen wird, dass der Zwang zu Wachstum und Profit das konkurrierende Privateigentum in allgemeiner Warenproduktion zur Grundlage hat. Der Ressourcenverbrauch wird auf dieser Grundlage immer weiter zunehmen, unvermeidlich. Periodische Krisen aus Überproduktion bleiben unvermeidlich, wie die sozialen Folgen, die das mit sich bringen. Die ökonomische Befreiung vom System der Lohnarbeit hat die demokratische Steuerung der Wirtschaftsentwicklung, wie sie das Parteiprogramm der Linken verlangt, mit ökonomischer Befreiung nichts zu tun. Wohl aber eignet sie sich für das Regierungsprogramm einer politischen Partei, die die kapitalistische Ökonomie krisenfrei und sozial gestalten will. Bleiben würde aus meiner Sicht davon nichts, wenn die Linke an den Schalthebeln der Macht wäre. Solche angeblich antikapitalistischen Zielsetzungen wurden auf dem Programmparteitag der Linken mit über 90% abgesegnet und durchgewinkt. Und auch damals schon gab es antikapitalistische Linke in dieser Partei, Leute, die speziell reingegangen sind, um für ein antikapitalistisches Programm zu sorgen, die solche Positionen falsch fanden. Ihre Aufgabe darin, linke Partei auf ein antikapitalistisches Programm festzulegen. Sie spielen bis heute keine große Rolle in dieser Partei. Immerhin scheint den Initiatoren des Aufrufs das Programm der linken Partei auch nicht so richtig zu überzeugen. Denn sie schreiben also, sie formulieren die Aufgabe, ich zitiere, es gelte, ein Programm zu bauen, das wieder überzeugt. Zitat Ende. Wie ich bereits andeutete, wird ein Wirk... Habe ich jetzt schon 20 Minuten?
Ja. Oh.
Ich hatte das. Ich habe
nicht. Also, ich kann nur schnell nehmen wir noch ein paar Minuten. Also,
muss ich das anhalten? Ich meine, ich bin auf, ich bin weit durch.
Okay.
Also, ich sehe das Problem darin, selbst wenn jetzt man massenweise eintritt und es gelingt, ein besseres, sage ich mal, ein besseres sozialistisches Programm zu formulieren, was auch den wirklichen Bewegungen gerechter wird, denn das wäre ein nächster Mangel, wo ich sagen würde, in Bezug auf Wohnungsfrage, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, ist das mir alles viel zu vage, was da geschrieben ist. Selbst wenn das also gelänge, sowas hinzukriegen und die Partei statt 3 oder 4% aus dem Bundestag rausfliegt, sondern 10 oder 15% der Stimmen kriegt mit einem solchen Programm, selbst dann wäre ja die drohende Katastrophe, von der man spricht, nicht kleiner geworden. Und man hätte ich halte die wirklich für sehr real, ökologisch, und ich halte sie auch ökonomisch und politisch für sehr real mit der aufkommenden Kriegsgefahr. Hätte man damit nichts gewonnen, beziehungsweise hätte keinen qualitativen Sprung weitergemacht, um dieser Katastrophe zu begegnen. Was möglich wäre, es wäre eben eine parlamentarische Fraktion da, und es wäre weiter möglich, Knete abzuziehen für die segensreiche Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wichtig und gut ist, für die Unterstützung von Bewegungen inhaltlich und substanziell, wenn man auch manches nicht mag, vielleicht, was da ist. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass der Zuwachs an Stimmen bei der linken Partei der AfD ginge. Der könnte genauso gut zulasten der SPD und der Grünen gehen und damit das ganze Spektrum sozusagen, um das es hier geht, oder diese drohende Rechtsentwicklung nicht blockieren. So. Also, ich komme jetzt auch zum Schluss, weil ich bin ja auch aufgefordert worden, ich sollte mal ein bisschen Alternativen formulieren, wie ich mir das vorstelle, was man heute machen sollte und so weiter. Aber ich habe mir das schon aufgeschrieben, das kann ich eigentlich hier gar nicht leisten. Ich müsste dann nicht nochmal 20 Minuten machen, sondern sehr viel länger sprechen. Denn ich habe eine ganze Menge Vorstellungen auch, was man machen könnte. Und weil ich Vorstellungen auch davon habe, an welchen sozialen Konflikten sich wirklich Klassenbewegung entwickeln kann und warum es da wichtig wäre, theoretisch dran zu arbeiten, praktisch zu arbeiten, agitatorisch zu arbeiten und auch Aktionseinheiten herzustellen und Kampagnen zu fahren. Ich bin dann durch.
Wir diskutieren ja, vielleicht kannst du dir ja so manche Ideen einsprechen, sie gleich bringen. Okay, dann würde jetzt Verena.
Okay, genau, ich bin Verena, ich wohne hier. Ich bin seit 10 Jahren oder so ungefähr politisch aktiv und schon am kontinuierlichsten verwurzelt in antirassistischen Kämpfen. Und ich finde sozusagen wichtig, das hast du schon zu Beginn einmal gesagt, dass wir... Das passiert ja in einer bestimmten Zeit. Also vor der Pandemie gab es unendlich große Mobilisierung, aber eine unglaublich geringe Durchsetzungskraft. Also die Veränderung, die wir wollten, konnten wir nicht erwirken. Man kann sagen, wir haben uns nicht gestört. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir uns auf Medien und Mobilisierung verlassen haben und gemerkt haben, dass diskursive Interventionen nicht ausreichen. Das heißt, eine unterbrechende Gegenmacht wurde offenkundig sozusagen nicht erfolgreich aufgebaut. Und deswegen ist der Schluss, dass es eine Erneuerung der Teile der gesellschaftlichen radikalen Linken braucht, richtig. Aber ich glaube, dass das nicht gehen darf, sozusagen in einem Aufgeben der Pluralität der linken Landschaft. Also, wie ich die Situation deute, ist so ein bisschen, dass Leute realpolitische Hummeln am Arsch haben, die Ohnmacht kaum aushalten und dass es nachvollziehbar ist. Also aus den Bewegungen heraus gibt es gerade wenig gute Angebote sozusagen. Und wir haben eine geringe Verankerung und wir haben eine immer geringere Mobilisierungsfähigkeit und sind deswegen angewiesen auf irgendeinen gesellschaftlichen Resonanzraum. Und ich glaube, dass der aber zum Beispiel in der Abhängigkeit steht von auch einer parlamentarischen Linken. Das heißt, dass es braucht, also wir haben über die strategischen Bündnisse gesprochen, über moderatere Linke und strategische Bündnisse. Ich glaube schon, dass es eine Vermittlungsleistung braucht, für grundsätzliche Veränderungen, die zum Beispiel innerhalb und durch Parlamentarier bezweckt werden kann. Oder dass die radikale Linke das aus sich heraus nicht in dem Ausmaß kann, wie die Partei Linke, vielleicht so. Und natürlich haben wir nicht die finanziellen Ressourcen und wir haben auch keine PR-Büros und wir haben auch kein Führungspersonal. Die Frage ist aber, und da wäre ich ganz bei dir, Robert, ob es tatsächlich gerade, wenn wir merken, dass uns die Knete abfließt, weil wir gerade irgendwie aus guten Zeiten kommen, ob wir uns dann noch stärker abhängig machen vom Staat oder ob wir nicht auf unsere eigenen Autonomien setzen müssen und daraus lernen. Unabhängig davon, da will ich jetzt nicht tief drauf reingehen, alle, die der Meinung sind, dass es einen revolutionären Bruch braucht, müssen eigentlich in einer grundsätzlichen Gegnerschaft zum bürgerlichen Staat sein und eine Kritik daran haben. Auch das lässt mir viele Fragezeichen, wie sozusagen, wie viel Resonanz es aus der radikalen Linken gab zu diesem Aufruf von ihr hier jetzt oder wie auch immer dieses Ding heißt. Nicht abschätzig gemeint, sorry, ich kann es einfach so. Sehr gut, danke. Das heißt, diese Partei kann nicht so antistaatlich sein wie das, was wir sozusagen wollen. Und es gibt eben die, sobald wir uns daran beteiligen, das hat Robert auch schon sehr gut dargelegt, kommen die Mechanismen, sich zu assimilieren, sich zu verbiegen, sich zu Komplizen zu machen. Und darüber hinaus gibt es noch tausend andere Sachen. Berufspolitik, ökonomische Interessen, Identifizierung mit der parteiförmigen Politikform, Dinge aufrechterhalten um jeden Preis. Also das subjektiviert, das macht was. Und immer wieder sehen wir, dass eben nicht die Reformer das System beeinflussen, sondern das System die Reformer umkrempelt. Auch das politische Zuhause in der Partei zu finden, du hast es jetzt vor allem auf den ökonomischen Teil bezogen. Ich würde aber auch sagen, unabhängig davon, ein politisches Zuhause in der Partei zu haben, was so funktioniert, hat schon, also unabhängig davon, ob wir sozusagen Geld von den Parteien und den Strukturen wollen, ist ein politisches Zuhause, was nicht eine Unabhängigkeit von der vom Parlament hat, sehr begrenzt. Das heißt, also sollte die Linkspartei aus dem Bundestag fliegen, wäre das eine massive Schwächung der gesellschaftlichen Linken. Das ist, glaube ich, den ich daran habe. Also ich habe jetzt sozusagen die Klassiker der Kritik am Parlamentarismus nochmal so kurz aufgerollt, aber das heißt nicht, dass mir eine Schwächung der Linkspartei egal wäre, sondern ich glaube, dass ein starkes linkes Lager auch eine gesellschaftliche Vertretung in den Parlamenten bräuchte oder abbilden würde. Auch bei einer eigentlich sozialdemokratischen Partei, sozusagen. Gleichsam glaube ich, dass auch eine starke linke Partei, und wenn es nur so links ist, wie die Partei halt ist, die Partei Die Linke, nichts ist ohne den Druck von unten. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, der mir in der Diskussion zu kurz gekommen ist, in den letzten Monaten. Das Gefühl hatte, Leute haben Ermüdung mit Protesten und denken, na gut, dann mache ich halt Realpolitik und nicht, der sozusagen der Gesamtkontext nicht gesehen wird, dass wer den Druck erhöhen will, schlecht Teil des Apparats werden kann. Und dass die Dinge, die wir tun, am Arbeitsplatz, in den Schulen, in der Forderung von Verteidigung öffentlicher Güter und so weiter, auch das geht in die Alltagsvorstellung der Menschen ein und ist es nicht sozusagen nur die parlamentarische Realpolitik, die das Politische kreiert, gestaltet und definiert. Und deswegen, ich finde eine radikale Linke, die sich alleinig im Parlament organisiert und darin tätig ist, macht bei mir viele Fragen auf. Ich bin für eine linke Partei, die stark ist. Aber ich fand, die erste Wirkung, die dieser Aufruf hatte, war eigentlich vor allem die 5 Bewegungsnasen abzuholen, die wenn sie denn zur Wahl gehen, die Partei wählen würden. Und ich glaube, dass wir brauchen eine Partei, die halt in Fußgängerzonen Infostände aufbaut oder Wahlkampf macht oder sich um Mandate bewirbt oder in irgendwelchen Stadtparlamenten Sisyphos-Arbeit leistet. Das ist halt parlamentarischer Alltag oder Parteialltag. Und das, ohne sich integrieren oder korrumpieren zu lassen, durchaus in strategischen Kooperationen zu sein mit anderen Linken, mit strategischen Bündnissen und so weiter. Das heißt, eine Partei, die darin aktiv ist und darin teilnimmt und Leuten auf Augenhöhe begegnet, in Verbindlichkeit irgendwie da ist, ist, glaube ich, schon ein Gewinn für die Linke. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, strategische Bündnisse auch mit der Partei Die Linke oder so zu haben. Und ich glaube, die Linke muss diese Bewegungsorientierung der gegenüber sozusagen offen sein und bleiben. Aber ich glaube nicht, dass es gerade vor allem hilft, neue linksradikale Mitglieder auf dem Papier sozusagen zu gewinnen, die ja in großen Teilen einfach eine nette Geste hinterlassen wollen, ihre Unterschrift da lassen und sagen, ich bin Teil davon, aber nicht die ganze Arbeit übernehmen. Also sozusagen super, wenn wir mehr Mitglieder haben, super, wenn es eine Öffentlichkeit dazu gibt, super, wenn es ein neues Corporate Design gibt, super, wenn das Video schafft, die soziale Frage mit Rassismus zusammenzudenken und der ökologischen Frage, das ist alles richtig, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber die Frage ist, was für eine Erneuerung braucht diese Partei denn gerade? Und da würde ich sagen, ist es falsch, davon auszugehen, dass man eine Bewegungspartei sein und werden kann? Das macht so schon keinen Sinn. Also man müsste ja die Bewegung Kopf der Partei sein. Das ist schon irgendwie Banane. Und sie nennt sich die Existenzgrundlage eine große linke Wählerschaft. Also da, das wäre der Grund, der Zweck dieser Partei, wenn sie sich nicht von vornherein, na, wobei doch, es muss eigentlich eine Wahlpartei sein und das kann sie, das müsste sie vernachlässigen. Und ich glaube deswegen, dass die Eigenlogik, dass wir die Eigenlogik unserer politischen Kontexte, in denen wir sind, in Betracht ziehen müssen, wenn wir erwägen, ob wir Teil dieses Aufrufs werden oder auch nicht. Und wenn wir diese ganze Vielfalt versuchen würden, innerhalb dieser Partei abzubilden, da wären wir wieder bei dem Zitat, was du am Anfang hattest, schwächt da diese Linke für alle eher einen Teil der Gesellschaft nicht linken. So. Und deswegen kann eine Linkspartei nur gut sein im Kontext einer starken gesellschaftlichen Linken und um die müssen wir uns vielleicht auch mal kümmern. Das kann A, die Partei nicht alleine und B, haben wir da vielleicht auch in den letzten Jahren nicht sonderlich gut zu beigetragen. Genau, das heißt, ich bin produktives Verhältnis von Macht, Staat, Gegenmacht, Bewegung. Und darin das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich finde, das kommt gerade zu kurz. Das heißt, es braucht nach wie vor meines Erachtens eine radikale Linke, die Kristallisationsmomente schafft, die gesellschaftliche Konflikte zuspricht und ungehorsame, unterbrechende Gegenmacht auf der Straße entwickelt. Und das ist sozusagen, wenn wir jetzt alle in die Parlamente rennen, stellt sich die Frage, was mit dieser eklatanten Lücke passiert. Du hast gesagt, dass ich richtigerweise sozusagen noch was zum Antirassismus im Spezifischen sagen würde, unabhängig von den Irritationen, die ich über diesen Aufruf hatte und wie der rezipiert worden ist, ist erstmal vorweg, die PDL ist meines Erachtens nicht auf den Kopf gefallen, wenn es um Antirassismus geht. Die machen viele ganz nette Sachen, gute Sachen, progressive Dinge. Einwanderungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz, Sachen zur Einbürgerung, Partizipationsmöglichkeiten, Fluchtwege, es gibt ein Äußern dazu, es gab in Berlin sogar einen temporären Abschiebestopp für den Winter, super gute Sachen, die Frage nach Unterbringung, bla bla bla. Also es gibt viele Dinge, für die die Partei Die Linke sich antirassistisch einsetzt, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich würde sagen, dass wir gesellschaftlich als radikale Linke und als Linke ein Problem haben, wie wir mit der Frage der Migration umgehen und da ist sozusagen ist auch die Partei Die Linke von betroffen. Und zwar ist gerade, also das europäische Projekt konstituiert sich aktuell darin, indem sie die Migrationsfrage mit Abschottung beantworten und eigentlich damit das eigene Projekt in Frage stellen. Also es ist ja eine total paradoxe Handlung eigentlich. Das heißt, ist der Mythos, man könne Migration irgendwie in den Griff bekommen, reduzieren, regulieren oder sonst irgendwas, ist immer noch Teil dessen, was sozusagen angenommen und politisch bezweckt werden will. Und alle, die sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt haben, wissen, dass man Leute nicht davon abhalten kann, für ein besseres Leben zu kämpfen. Und was wir im Parlament aktuell dazu sehen, ist irgend so eine komische Idee von einer Rückkehr zu einem nationalen Wohlfahrtsstaat oder sowas. Also nach außen abschotten, das Innen irgendwie versorgen, was natürlich wieder irgendwelche Ausschlüsse produziert, Hierarchien produziert und so weiter. Und es gab ja noch so viel mehr, was in den letzten Jahren passiert ist. Also Daseinsvorsorge, Gemeinwohl, alles ist privatisiert, marktwirtschaftlichen Logiken unterworfen, Austeritätspolitik und sozialen Infrastrukturen und Kommunen. Also wir haben einfach alles runtergewirtschaftet und sozusagen der Marktlogik unterworfen. Von den ganzen, von Freibildern, Jugendhilfen, bla bla bla, ganz zu schweigen. Ich will es gar nicht so ellenlang machen. Und das wird, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, das wird über Migration verhandelt. Es ist nicht unmittelbar mit der Frage der Migration verbunden. Ja, also Migration ist nicht ein Problem, das wir lösen müssen, sondern Migration ist sozusagen die Projektionsfläche für gesellschaftliche Probleme, über die das dann verhandelt wird. Also es gibt schon bestehende Probleme und die Migration kommt einem da nur recht, um sozusagen die bestehenden Probleme darüber zu verhandeln. Und genau in diesen Situationen, wenn der Rechtsruck kommt oder wenn 2015 eine große Stimmung ist, von geflüchtete Menschen aufnehmen, bleibt es halt unter uns. Also wir machen dann die konkrete Arbeit, wir zeigen die Solidarität, aber es materialisiert sich überhaupt nicht in den Strukturen, in den Institutionen und so weiter. Es wurde ja nicht danach die gesellschaftliche Stimmung aufgegriffen und in irgendwas übersetzt. Es braucht, meines Erachtens braucht es eine Partei Die Linke, die da ansetzt und das sozusagen zum strategischen Ausgangspunkt ihrer Migrationspolitik macht. Das heißt, Antirassismus ist eine Demokratisierung und ein Klassenkampf, der darin stattfindet. Weil MigrantInnen sozusagen kommen als vermeintlich andere und die Demokratie in dem Moment ja in Frage stellen. Also wer sind denn jetzt hier alle und wer ist denn alles Teil dieser Gesellschaft? Und deswegen ist es immer sozusagen auch eine Öffnung für eine demokratische Ausverhandlung. Und das haben die Rechten ja längst begriffen. Ja? Also die Rechten wissen, dass ein Angriff auf die Migration ein Angriff ist auf alles. Deswegen ist es, also es ist ja nicht umsonst jenseits der rassistischen Ideologie und so weiter ein Hebelpunkt, den sie nutzen. Und es ist ein Angriff auf, wie wir zusammenleben. Und da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen und auch nicht die x-tausende, die auf irgendwelchen Brandmauer-Demos rumrennen, dass es irgendwie da bleiben würde, sondern es wird nach und nach uns alle treffen, wenn sich diese Gesellschaft weiter faschisiert. Und das heißt für mich in Bezug auf die PDL, um das jetzt sozusagen noch einmal abzureißen, dass in dem ganzen Abbau von sozialer Struktur und so weiter die Linke nicht abweichen darf von der antirassistischen Solidarität und mit sozialen Antworten sich darauf beziehen muss, indem es halt einen Aufbau gibt von kommunalen und sozialen Infrastrukturen und so weiter. Das ist Teil einer antirassistischen Auseinandersetzung. Und klar, das heißt auch Einwanderungsgesetze, das heißt auch eine andere EU-Politik, das heißt andere Staatszugehörigkeitssachen, aber es heißt einfach fairer Zugang zum Arbeitsmarkt für alle, auch Migrantinnen. Das heißt Grundsicherung, das heißt Regelversorgung gesundheitlich für alle, auch Migrantinnen, auch Geflüchtete. Und das Bildungssystem und. Und meine Sorge ist sozusagen, dass es dabei bleibt, dass wir sozusagen die PDL dann dafür steht, dass wir auch gnädig mit den Migrantinnen sind. Ja. Wir sind nämlich nicht ganz so rassistisch. Und das ist, glaube ich, das ist was mich so, und deswegen adressiere ich das jetzt auch nochmal sozusagen an der PDL vorbei, weil mich das tatsächlich umtreibt. Also wir haben gerade die Situation, dass wir die Allianz zwischen Konservativen und FaschistInnen versuchen müssen zu unterbrechen und gleichzeitig kann das halt nicht sein, dass GEAS durchkommt. Ja? Und wir müssen anfangen, die normalen Leute aufzuhören, als exklusiv zu denken und irgendwie als eine lokal schon deutsch-bürgerschaftshabende betroffen oder so. Also deswegen wären meine kritischen Fragen an die PDL, wann bin ich fertig? Ob die PDL Angst haben wird, sich von der Ampel abzugrenzen? Ob sie Angst hat, die Mehrheit der Lohnabhängigen zu verprellen. Das zeigt sich in der Öffentlichkeitsarbeit, in den Wahlkämpfen ganz spannend, dass sozusagen es super viele Plakate zu allem Möglichen gibt, aber offensive Plakate zur Frage der Migration gibt es tatsächlich gerade nicht auf keiner Ebene des Wahlkampfs der PDL. Inwiefern Klasseninteressen und soziale Bedürfnisse von Migrantinnen auch als Belange der normalen Leute erachtet werden können. Und verstanden wird, dass unsere Gesellschaft eben schon seit Ewigkeit von Migration bewegt wird. Und wenn die PDL in den Twist fällt, Diversität zu fördern und zu feiern, ohne die materialistischen Bedingungen von Entrechtung und Ausbeutung zu adressieren, ist es nichts wert. Und das ist sozusagen die totale Gefahr dieses neoliberalen Twists auch in der PDL. Also die PDL muss zeigen, dass Migrantinnen nicht ausbeutbarer sind und nicht weniger Teil der Gesellschaft sind als weiße Deutsche, sondern tatsächlich da die Fragen zusammendenken. Und verstehen, dass Migration ein Treiber ist für die Gesellschaft, die wir wollen. Nicht ein Problem darin, was wir lösen müssen. Dass diese Frage so gestellt wird, ist einfach schon Teil des Problems. Und deswegen müssen wir offensiv antirassistisch und antifaschistisch für alle Menschen sein, konsequent. Und ich glaube, dafür reicht die PDL